Geschwister, liebe Freunde, das Thema wurde schon genannt. Wir wollen also heute Abend hineinschauen, ganz an den Schluss der Bibel. Keiner muss lange in der Bibel rumsuchen, wo finde ich denn das Kapitel, sondern wir nehmen einfach mal das Letzte. Man könnte darüber schreiben, die neue Welt Gottes. Ich bitte, das Thema nicht als eine Flucht zu verstehen. Dass man also denkt, in der heutigen Welt, da läuft so viel schief, da ist so viel Not, da sind so viele Katastrophen, teils durch Wasser, teils durch Feuer. Erst durch Wasser, in der Elbe besonders, aber auch am Schwarzen Meer und in Polen. Und jetzt durch Feuer, die armen Leute in Moskau, mit dem starken Rauch und riesige Waldbrände. Ja, Bruder Mattmüller sagte schon, das sollte zur Buße dienen, aber man hört nichts von Buße. Man hört bloß, wer ist schuld, was kostet das, wie viel Euro. Das sind die Fragen, die die Menschen umtreiben, aber nicht, dass man das auch einmal als Bußruf erkennt. Nein, nicht als Flucht, nur weg hier von dieser Erde. Da fährt man nach Freiburg rein, schon kommt ein Gewitterguss auf einen zu, also eine schreckliche Welt. Nicht als Flucht, Entschuldigung, das war jetzt harmlos gemeint, es gibt Schlimmeres. Nicht als Flucht, sondern als Zeichen der lebendigen Hoffnung, die wir haben dürfen. Die Bibel ist ein Buch voller Hoffnung. Ich denke, wir alle haben das schon gemerkt. Im Alten Testament und erst recht im Neuen. Ein Buch voller Hoffnung, voll gepfropft. Und so wollen wir einmal hineinschauen in dieses letzte Kapitel. Man könnte darüber schreiben, die neue Welt Gottes. Und wenn ich sage neue Welt, dann steht mir etwas vor Augen. Menschen wollen ja auch neue Welt schaffen. Vor gut 10 Jahren, da war der Golfkrieg von dem Vater des heutigen Präsidenten, der möchte ja so schnell wie möglich einen Krieg machen, also auch von daher ist die Weltlage sehr gefährlich. Ich will das jetzt nicht bewerten, ich habe nämlich nicht sämtliche Geheimdienstinformationen, die der amerikanische Geheimdienst hat, die habe ich nicht. Deshalb will ich mich mit dem Urteil zurückhalten. In der Völkerwelt gelten andere Gesetze als in der Mitte der Gemeinde bei uns, in der Völkerwelt. Das sind Raubtiere nach Daniel 7, Raubtiercharakter der Weltreiche, Daniel 7 und Offenbarung 13. Vielleicht leben wir heute in einer Vorkriegszeit, nach einem Vierteljahr kann es schon losgehen und der Nahe Osten kommt noch mehr in Durcheinander und Turbulenzen, aber ich will ja hier nur nicht Panik machen. Wir wissen, dass alles aus der Hand unseres Gottes kommt. Auch die Katastrophen, das sagt uns Offenbarung 6 sehr deutlich. Das Lamm bricht die Siegel. Jesus, und zwar in seinem Charakter als Lamm, bringt dennoch Gerichte über die Welt. Neue Welt, neue Weltordnung, das scheint ja nicht so ganz funktioniert zu haben mit der neuen Weltordnung, die der Vater des jetzigen Präsidenten damals herbeiführen wollte. Ich denke aber noch an was anderes bei dem Thema neue Welt. In Berlin komme ich einmal im Jahr in die Hasenheide, Gemeinde Hasenheide. Und Hasenheide, das war wohl früher so ein Vergnügungsviertel und da gab es einen Bau mit einer Kugel obendrauf, eine Riesenkugel und in Riesenbuchstaben steht Neue Welt. War wohl mal vor dem Krieg Varieté oder was das alles war, weiß ich nicht. Neue Welt, Vergnügungszentrum. Aber wenn Sie heute in die neue Welt hineingehen, das ist gar nicht weit von der Hasenheide, da kaufe ich dann Brötchen. Denn in der neuen Welt ist unten drin eine Bäckerei. Nichts gegen Bäckereien. Und dann ist da noch ein Supermarkt. Also Bäckerei und Supermarkt. Muss man dafür ein Riesending hinstellen mit einer goldenen Kugel obendrauf und neue Welt schreiben? Das ist übrig geblieben von der neuen Welt. Von der Riesenvergnügung. Bäckerei und Supermarkt ist ja schön, aber warum muss man dafür einen Riesenbau haben? So fällt das, was die Welt sich ausdenkt, zu nichts zusammen. Oder na, muss man froh sein, wenn noch eine Bäckerei übrig ist von der neuen Welt. Und Bäckerei ist ja was Gutes. Aber zurück. Ich möchte besonders das Augenmerk richten heute Abend auf die ersten 5 Verse von Offenbarung 22. Die ersten 5 Verse sind mir am wichtigsten. Da geht die fortlaufende Schau des Sehers auf Patmos noch weiter. Die endet in 22, Vers 5. Dann kommen Schlussermahnungen, Wiederholungen und dergleichen. Die wollen wir dann schon auch noch betrachten. Langsam kommt das Alter, dann vergisst man, dass man zur Verkündigung auch eine Bibel dabei haben sollte. Also ich werde dann am Schluss nach Offenbarung 22, nach der Elberfelder, auch die anderen Verse von Vers 6 an bis zum Schluss, die werde ich dann auch noch vorlesen, 6 bis 21, und werde einiges dazu sagen. Aber jetzt erstmal die Verse 1 bis 5, die habe ich mir besonders aufgeschrieben. Es ist nämlich wichtig, das zu wissen. 1 bis 5, da endet die fortlaufende Schau, die der Johannes auf Patmos gezeigt bekam, Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus. Und zwar ist es deshalb so wichtig, manchmal bekommt man entgegengehalten, ja, aber ganz am Schluss der Bibel, da ist die Rede von denen, die draußen sind. Also können unmöglich alle Nationen geheilt werden, da sind dann nachher die draußen, ja. Die fortlaufende Schau endet in 22,5 und was nachher steht, das kann man nicht dagegen setzen. Das sind Ermahnungen für die Gegenwart, wie auch Heinrich Langenberg geschrieben hat. 22,1-5. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der vom Throne Gottes und des Lammes ausging, inmitten der breiten Straße oder Hauptstraße der Stadt. Und am Strome hier und dort stehen Lebensbäume, die 12-mal Früchte tragen. Lebensbäume, wörtlich heißt es Holz des Lebens, Holz des Lebens. Manche Übersetzer sagen Baum des Lebens, aber der Ausleger der Offenbarung in der Wuppertaler Studienbibel, Adolf Pohl, der hat mit Recht die Frage gestellt, auf beiden Seiten des Flusses, also auf beiden Seiten der Dreisam, steht ein Baum. Geht das? Das geht wohl nicht. Aber Bäume können schon auf beiden Seiten der Dreisam stehen. Wie kann ein Baum gleichzeitig an beiden Ufern stehen? Also wählen wir da besser die Mehrzahl für das Wort Holz. Es sei denn, man lässt es einfach stehen. Holz des Lebens, Bäume des Lebens. Und die Mehrzahl ist auch dadurch gerechtfertigt, dass in Hesekiel 47 die Mehrzahl steht. Ich werde das Zitat dann nachher noch vorlesen aus Hesekiel 47. Hier und dort Lebensbäume, die 12-mal oder 12-fach 12 Früchte tragen. In jedem Monat bringen sie ihre Früchte hervor und die Blätter der Bäume, wörtlich des Holzes, dienen zur Heilung der Nationen. Und es wird nichts Verfluchtes, vom Bannfluch Getroffenes mehr geben. Vom Bannfluch getroffen, da haben wir zum Beispiel ein alttestamentliches Beispiel in Josua 7, nebenbei bemerkt. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte, wörtlich Sklaven, werden ihm dienen, Gottesdienst darbringen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen stehen und Nacht wird nicht mehr sein. Auch brauchen sie weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne, denn der Herr Gott ist gleich Yahweh Elohim, wenn man das ins Hebräische zurückübersetzt. Der Herr Gott, Kyrios Hotheos, wird sein Licht über ihnen leuchten lassen und sie werden königlich herrschen hinein in die Zeitalter der Zeitalter. Ihr Lieben, da haben wir eine ganze Anzahl kostbarster Verheißungen. Heilung der Nationen, nichts Verfluchtes mehr. Ihm dienen, königlich herrschen, sein Angesicht sehen, Nacht wird nicht mehr sein. Das sind großartige Verheißungen. Zunächst einmal ist ja einfach die Rede von zwei Dingen, die in unserem Alltagsleben ja immer stark eine Rolle spielen. Das brauchen wir täglich, Holz und Wasser. Holz und Wasser. Auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof, da konnte man vor einigen Monaten sehen, ein riesiges Schild, also mit dem Inhalt, in großen Buchstaben, bitte Holz verbrauchen, mehr Holz verbrauchen. Es liegt ja genug rum im Schwarzwald durch den schrecklichen Orkan Lothar. Da liegt ja genug rum. Und die Holzhändler sind Ihnen also dankbar, wenn Sie so freundlich sind, also beim Bau eines neuen Hauses oder Innenausstattung, Innenarchitektur. Also Ich rede hier nicht im Auftrag der Holzindustrie, ich sage es einfach von mir. Wenn Sie Möglichkeit haben, kaufen Sie auch mal Holz, es liegt ja so viel rum. Holz, Baum, Bäume. Von Holz und Baum ist ja schon am Anfang der Bibel auch die Rede. Und wer die Bibel gut kennt, der weiß, Anfang und Ende der Bibel haben so manches gemeinsam. Da gibt es Dinge, die entsprechen einander. Das Ende kehrt zum Anfang zurück, aber auf höherer Ebene, in größerer Herrlichkeit. Das Ende ist nicht wie der Anfang, ist größer, ist besser als der Anfang. Am Anfang ist auch schon die Rede von Paradies und Garten Eden und Holz, Baum. Da hat nun Gott einen bestimmten Baum für den gefallenen Menschen verboten. Und über dieses Verbot bin ich doch sehr froh. 1. Mose 3, Vers 22. 1. Mose 3, Vers 22. Der Mensch war also in die Sünde gefallen, Eva, Adam. Das wird ja zu Anfang von 1. Mose 3 in den ersten 6 Versen berichtet. Und daraufhin nun sagt Gott Folgendes. 1. Mose 3, 22. Und Gott, der Herr, Jahwe Gott, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und lebe ewiglich. Und da schickt er den Menschen also aus diesem Garten heraus. Auf keinen Fall soll der Mensch auch noch vom Baum des Lebens essen. Ja, ist denn das nicht was Gutes, Baum des Lebens, Leben haben? Aber nachdem der Mensch gefallen war, wollte Gott und will Gott eines nicht, dass der gefallene Mensch ewig lebt. Ich habe mir mal versucht, in einem Gedankenexperiment mir das mal vorzustellen. Stellen Sie sich das einen Moment mal vor, es gäbe keinen Tod. Bei der Menschheit heute, wie sie ist, es gäbe keinen Tod. Also erstmal gäbe es da ein gewaltiges Gedränge. Wenn sich die Menschheit weiter vermehrt, dann müsste Gott irgendwo sagen, Stopp, Schluss, aus, keine weitere Vermehrung. Aber auch dann, der Hass unter den Menschen, der Ärger, die Umweltvergiftung und was man alles an Schlechtem und Bösen und an Nöten und Schwierigkeiten bis hinein in Familien und Ehen und all diese Streitereien, alles das, was man heute hat, die ganze vergiftete Atmosphäre, geistig und seelisch und leiblich, all das bliebe und der Mensch soll ewig so weitermachen. Wäre das nicht schrecklich? Wäre das nicht furchtbar? Dann würde man sagen, Herr, wann endet das dann mal? Schrecklich ist, man kann sich nichts Schlimmeres vorstellen, als den heutigen gefallenen Menschen ewig lebend. Die Menschheit von heute. Und so ist es ja, obwohl der Tod Gottes Feind ist, der letzte Feind, der hinweggetan werden muss, ist es doch eine Gnade, dass Gott als Folge der Sünde den Tod verordnet hat. Der Tod ist der Sünde Sold. Römer 5, Römer 6 kann man das nachlesen. Da hat Gott also den Tod hineingegeben als etwas, das nachher wieder weggetan und total überwunden werden soll. Jetzt wollen wir noch mal hineinschauen in Hesekiel 47 und da wird Ihnen manches bekannt vorkommen. Das klingt ja ganz ähnlich wie das, was ich eben vorgelesen habe. Wer gut zugehört hat, der merkt jetzt, Hesekiel 47, das klingt ja doch sehr ähnlich. Und ganz gewiss hatte Johannes auch, als er das schrieb, Hesekiel 47 irgendwie im Geist vor Augen. Denn das hat er ja wohl sicher auch gekannt, die Propheten. Hesekiel 47, Vers 7 und Vers 12. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und auf jener Seite. Und Vers 12. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Das hat also sehr viel Ähnlichkeit und beleuchtet sich gegenseitig. Diese Stelle von Hesekiel 47 und Offenbarung 22 ergänzt und beleuchtet einander. Ich sagte, wir brauchen Holz und wir brauchen Wasser. Ohne Holz kann man ja auch schon mal leben zur Not, aber ohne Wasser auf keinen Fall. Wasser des Lebens. Ja, Wasser des Lebens. Ein Strom von Wasser des Lebens geht hervor aus dem Throne Gottes und des Lammes. Jetzt ist die Frage, Bruder Schumacher, können Sie mir etwas sagen über die Wasserqualität? Was für eine Art ist das Wasser? Es gibt ja schon hier auf Erden verschiedene Arten Wasser, Mineralbrunnen und was für einer und wie ist der Calciumgehalt und wie ist dies und wie ist jenes. Kannst du uns was sagen über die Wasserqualität? Ja, doch, das kann ich dann schon. Also dieses Wasser, was da fließt, das ist ganz bestimmt genau dasselbe Wasser, was der Herr Jesus schon angeboten hat in Johannes Evangelium Kapitel 4, der Frau am Jakobsbrunnen. Wasser des Heils, Wasser des göttlichen Lebens und des göttlichen Heils. Wasser kann Verschiedenes bedeuten, kann auch ein Bild für Trübsal sein oder für Nationen im Buch der Offenbarung, hat verschiedene Symbolwerte, aber hier in Johannes 4, da ist es ja einfach göttliches Heil und Leben. Und Sie kennen sicher Johannes 4 und die Unterhaltung des Herrn Jesus mit der Frau. Jesus wird ja immer größer, erst ein müder Jude, der sich am Brunnenrand niedergesetzt hat, dann bist du etwa größer als unser Vater Jakob. Ich bin's, ich bin der Messias. Und am Ende ist gar die Rede, der Retter der Welt, der Heiland der Welt, Johannes 4. Jesus wird immer größer. Achten Sie mal drauf, wenn Sie Johannes 4 lesen. Also, und der Herr Jesus redet mit ihr, redet erst etwas Geheimnisvolles. Wer von dem Wasser da trinkt, den wird wieder dürsten. Und die Getränkeindustrie, die tut ja manchmal noch Süßstoff rein oder irgendwas rein, damit man erst recht Durst kriegt und immer mehr verlangt, damit der Umsatz gesteigert wird. Das macht der Herr Jesus aber nicht. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern es wird in ihm ein Quell des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das ist das Wasser des Heils, das ist das Wasser seines Lebens. Holz, Wasser. Und dann ist also die Rede von den Früchten und die Blätter der Bäume des Holzes dienen zur Heilung der Nationen. Da hat der Bruder Geier etwas sehr Feines dazu geschrieben und ich habe mir mitgebracht sein Buch. Das gibt es im Paulus Verlag noch zu kaufen, Ewiges Gericht und Allversöhnung, Paulus Verlag Heilbronn, kann man das jederzeit bestellen für ein paar Euro. Für ein paar Euro, die letzten Ausblicke für diese Welt. Also da hat der Bruder Geier etwas sehr Schönes gesagt, das letzte Kapitel nämlich heißt die Heilung der Nationen. Und ich möchte ein paar Sätze daraus vorlesen. Karl Geier hat geschrieben, Gottes Gerichte sind niemals zwecklos, wie es überhaupt kein Tun Gottes gibt, das nicht letzten Endes seinen Namen groß und herrlich macht vor allen seinen Geschöpfen. Gott zerschlägt darum auch im Gericht den Menschen nicht deshalb, um sich an seinen Qualen zu weiden. Das ist eine furchtbare Lästerung. Eindeutig bezeugt es die Schrift, dass er nicht von Herzen plagt und betrübt die Menschen, Kinder. Das steht ausgerechnet in den Klageliedern, Kapitel 3. Wenn er zerschlägt, so heilt er auch wieder. Ja, er zerschlägt, um zu heilen. Er tötet nicht nur, sondern macht auch lebendig. Und die, die er in den Hades, ins Totenreich führt, die führt er auch wieder heraus. Das steht nicht erst im Neuen Testament, das steht schon in 1. Samuel 2, Vers 6. Weiter hat Bruder Geier geschrieben, Gott beginnt dann alles neu zu machen. Den Anfang macht er mit dem Aufenthaltsplatz für die erneuerte und die zu erneuernde Menschheit. Denn auf der neuen Erde leben auch noch zwei Gruppen von Menschen. Da sind solche, die bereits in ihrem jetzigen Erdenleben erneuert wurden zum Bilde des, der sie erschaffen hat. Ihr Wohnplatz ist das neue Jerusalem, das vom Himmel auf die Erde herniedergekommen ist. Dort wohnen sie in der Gegenwart Gottes und des Lammes. In die Stadt darf nichts Unreines oder Gemeines eingehen. Dort fließt der Strom von Wasser des Lebens, und der Baum des Lebens steht zu beiden Seiten des Stromes und in der Mitte ihrer Straße und trägt in jedem Monat seine Frucht. Sie ist das Teil derer, denen dieses Recht gegeben wurde, vom Holz des Lebens zu essen. Es sind die Überwinder, die dies alles ererben. Draußen vor der Stadt sind die Zauberer und die Hunde und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Also Menschen, die das mal waren. Sie sind durch das Gericht des Feuersees hindurchgegangen, das alles geschöpfliche Wesen an ihnen verzehrte. Nun sollen sie gesunden von dem langen, schweren Leiden, das hinter ihnen liegt. Die Früchte des Lebensbaumes sind ihnen noch verwehrt. Da dienen ihnen die Blätter des Baumes des Lebens als Heilmittel. Die Blätter des Baumes sind zur Heilung Therapie der Nationen. Da steht wirklich das Wort Therapie, das sich ja im Griechischen öfter findet, in unserem Neuen Testament. Therapeia, Behandlung des Kranken, Heilung, Pflege, oder Zeitwort Therapeio, ärztlich behandeln, heilen, herstellen, pflegen. Und ich denke, unsere Brüder haben schon recht. Heinrich Langenberg hat sich ähnlich geäußert, Karl Geyer. Die Heilung der Nationen ist mit einem weiteren Aufenthalt im Feuersee unvereinbar. Heilung der Nationen kann nicht bedeuten, dass sie gleichzeitig im Feuersee noch sind oder endlos bleiben. Denn seit wann ist der Feuersee eine Krankenhauspflegeabteilung, um es mal ein bisschen spitz zu formulieren? Feuersee und Pflegeabteilung und Therapieabteilung, das passt ja wohl nicht. Also mit einem weiteren Aufenthalt im Feuersee unvereinbar. Und nun wollen wir doch noch, bevor wir weitergehen, über den Vers 5 hinaus, diese ganz kostbaren Verheißungen nicht übergehen und nicht übersehen. Sie werden sein Angesicht sehen. Wir werden ihn sehen, wie er ist, steht 1. Johannes 3, Vers 2. Wir sehen ihn ja jetzt auch schon gewissermaßen, aber wir sehen ihn im Spiegel. Wie Paulus mal sagt, 1. Korinther 13, wir sehen jetzt alles im Spiegel wie in einem dunklen Wort. Das ist ein etwas rätselhaftes Wort, was Paulus da gebraucht. Jetzt sehen wir alles wie im Spiegel oder rätselhaft ein wenig. Dann aber werden wir sehen, erkennen, wie wir selber erkannt worden sind, Angesicht von Angesicht. Fritz Rienecker, der Ausleger, der mal auf Kreschona gelehrt hat, Fritz Rienecker, der schreibt dazu mal, dieses Wort, was Paulus da gebraucht, 1. Korinther 13, jetzt sehen wir alles wie im Spiegel, das soll nicht hinweisen etwa auf eine Trübung des Bildes, als hätten wir nur eine getrübte Lehre in der Bibel. Wir haben schon sehr klare Aussagen, sondern die Mittelbarkeit, wenn ich etwas sehe im Spiegel, einen, der vielleicht nebendran steht, ich sehe ihn nicht und sehe ihn doch im Spiegel, mittelbar, nicht direkt Angesicht zu Angesicht. Und so sehen wir ihn heute schon im Wort, aber etwas ganz anderes, ihn selber sehen. Adam Muhl hat seinerzeit schon gesagt, wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist sogar der Vater nach dem Zusammenhang in 1. Johannes 3, Vers 2, dessen Kinder wir ja sind. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wer daran zweifelt, der möge bedenken, dass der Herr Jesus mal sagt, sogar die Schutzengel der Kinder, sie sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters in den Himmeln. Wenn die Schutzengel der Kinder das den Blick richten dürfen auf das Angesicht des Vaters, dann doch wohl ganz bestimmt Gottes Kinder und Glieder des Leibes. Nicht nur den Sohn, was schon unsagbar herrlich wäre, sondern auch den Vater. Letzte tiefste Sehnsucht des Geschöpfes. Aber wenn ich mir solche Dinge vorstelle, dann denke ich so, als erstes kriege ich es mal mit der Angst. Wenn ich da ein Riesenlicht sehe, Licht, Feuer, neue Welt, Himmel. Also vielleicht sind ja hier so Helden ansässig, die sagen, ich kriege es nicht mit der Angst, das ist für mich mein Lebenselement. Jawohl, meins ja auch. Aber dennoch fürchte ich, erst kriege ich es mit der Angst, wenn die Dimension der anderen Welt wir plötzlich hineinschauen. Und deshalb beginnen ja auch so viele Worte Jesu oder der Engel, sobald es um übersinnliche Erscheinungen geht. Wie fängt es da immer an? Fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. Denn die erste Reaktion des Geschöpfes ist dann die Angst. Das war sogar schon bei einer Engelerscheinung auf den Fluren bei Bethlehem. Oder wenn Jesus dem Johannes auf Patmos erscheint, fürchte dich nicht. Also unsere erste Reaktion, also vielleicht sind hier ja Heldentypen, wo das anders ist, aber ich stelle mir vor, erst erschrecke ich mal zutiefst. Wenn der Herr Jesus heute Abend kommen würde, plötzlich wie der Blitz, erstmal kriegen wir es mit der Angst, ach Herr Jesus, kommst du heute schon? Ich hätte noch ein paar Dinge zu ordnen, die habe ich noch nicht geordnet. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Nicht umsonst steht das immer wieder bei solchen Erscheinungen. Wir werden sein Angesicht sehen. Seine Knechte werden ihm dienen und sie werden königlich herrschen. Und Vers 5, Nacht wird nicht mehr sein. Das ist ja besonders was für solche Leute, die unter Winterdepressionen leiden. So ein bisschen habe ich auch davon, wenn diese dunklen Abende kommen, ab November so, ach ja, diese langen dunklen Abende, das hatte meine Oma schon, dass sie da ein bisschen so Depressionen hatte. Ich habe aber keine Depressionen, ich habe nur Depressionchen, damit ich ein bisschen mitfühlen kann mit solchen Leuten. Und das ist zu ertragen. Aber lieber habe ich dann schon die hellere Jahreszeit und freue mich dann immer. 21. Februar, die dunklen 4 Monde sind rum. Ja, nächstes Jahr, so Gott will, gibt es auch wieder den 21. Februar. Aber vorher kommt dann die 4 Monate Dunkelheit, 21.10 bis 21.2, 2 Monate Übergang und dann die 4 hellen Monde von 21.4 bis 21.8. Jetzt sind wir gerade wieder in der Zwischenzeit. Aber das nebenbei, Nacht wird nicht mehr sein. Das kann man sich ja hier in der jetzigen Welt gar nicht vorstellen. Das ist nicht möglich hier zu erwarten. Das gibt es aber in der neuen Welt Gottes. Der Bruder Heller hat einmal gesagt, die Herrlichkeit auf der neuen Erde ist so groß, dass es Johannes negativ ausdrückt, was nicht mehr sein wird. So hat er mal einen wertvollen Artikel geschrieben. Den sollte ich vielleicht mal wieder in Gnade und Herrlichkeit aufnehmen, obwohl er vor 30, 40 Jahren schon mal da drin stand. Also Nacht wird nicht mehr sein. Und dazu nehmen wir Offenbarung 21, ein Kapitel davor, 21, Vers 4. Der Tod wird nicht mehr sein. Ja, dann in der neuen Welt, dann kann der Tod hinweggetan werden. Nicht bei den sündigen Fleischesmenschen mit all ihrem Ärger und Hass und Bosheit in der heutigen Welt. Das wäre furchtbar, wie ich vorhin schon sagte. Aber in der neuen Welt Gottes, bei den erneuerten Menschen, da hat dann auch der Tod ausgespielt. Und da werden also verschiedene Dinge aufgezählt, die nicht mehr sein werden. 22, Vers 5, Nacht wird nicht mehr sein. 21, Vers 4, Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Der Ruprecht Beyer hat ja sehr schöne Bücher geschrieben im Paulus Verlag. Ruprecht Beyer, große Gottesstunden und so weiter. Er schreibt sehr lebendig und weithin auch biografisch. Und der Ruprecht Beyer hat da mal von einer Frau erzählt, die wäre zu ihrem Pfarrer gegangen, Herr Pfarrer. Ich bin ja todkrank, ich werde bald sterben. Bitte, Herr Pfarrer, sorgen Sie dafür, dass auf meinem Grabstein zu stehen kommt, Geschrei wird nicht mehr sein. Wissen Sie, Herr Pfarrer, ich habe 5 oder 7, ich weiß nicht mehr genau, Kinder großgezogen und das war immer Geschrei und Lärm und dann dachte ich endlich so, die Kinder sind groß. Nein, 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 da muss ich für die Enkelkinder sorgen, denn die Kinder hatten keine Zeit dafür. Großmutti, kümmerst du dich? Und wieder ging es jahrelang, Geschrei, Geschrei. Bitte, Herr Pfarrer, sorgen Sie dafür. Geschrei wird nicht mehr sein. Ob man es gemacht hat, weiß ich nicht. Geschrei wird nicht mehr sein. Oder Lärm. Manche, die an einer belebten Straße wohnen, wo die Lastwagen den ganzen Tag so herumrattern, der freut sich wohl auch auf diese neue Welt Gottes, auch unter dem Gesichtspunkt. Aber noch größer ist natürlich, der Tod wird nicht mehr sein, Trauer wird nicht mehr sein. Alle Wunden werden heilen, die durch Trauer geschlagen sind. Trauer, Tod, Geschrei, Schmerz. Es gibt Schmerzpatienten, ja. Manche Menschen haben mehr mit dem einen zu tun, manche Menschen haben mehr mit dem anderen zu tun. Der eine klagt, oh, diese langen Nächte im Winter, und der andere Trauer, Geschrei, Schmerz. Tod, das wird mal hinweggetan. Also das sind ganz großartige Verheißungen. Und unsere Brüder haben also tatsächlich auch geschrieben von einem Hinweggetansein des Feuersees mit all seiner Qual. Ich komme da gleich noch drauf. Jetzt möchte ich mal mein Versprechen einlösen. Wenn wir schon beim letzten Kapitel der Bibel sind, dann soll uns doch auch mal ein bisschen interessieren, was steht denn eigentlich am Schluss der Bibel? Weißt du, ohne hinzugucken, den letzten Vers der Bibel? Das weiß nicht jeder. Bitte? Nee, schon falsch. Also wir sehen, wir wissen nicht mal den letzten Vers der Bibel. Mancher vielleicht, aber die meisten nicht. Ich wusste es bis vor einiger Zeit auch nicht so genau. Und den ersten Vers wissen wir schon. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Den letzten sollten wir auch mal kennenlernen. Also ich lese von 22, Vers 6 bis 21. Und da wechseln die Sprecher sehr rasch. Da wechseln die Sprecher sehr rasch, sodass man da versucht ist zu denken, wer redet denn hier im Moment? Kaum in einem Kapitel der Bibel wechseln die Sprecher so rasch. Also Offenbarung 22, 1 bis 5 redet Johannes. Vers 6 spricht der Engel. Vers 7 spricht der Herr Jesus. Vers 8 spricht wieder Johannes. 9 bis 11 spricht der Engel. 12 bis 16 spricht Jesus. 17 der Geist und die Braut. 18 bis 21 wieder Johannes, unterbrochen durch einen Zwischenruf Jesu. Ich will das mal vorlesen, ab Vers 6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das steht ja so ähnlich auch schon einmal in 21, Vers 5. Da sagt der große Gott, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, glaubwürdig und zuverlässig. Das könnt ihr also wirklich glauben. Und ich habe mir die Frage gestellt, hat denn der große Gott sowas nötig, dass der große Gott, nachdem er gesagt hat, siehe, ich mache alles neu, 21, Vers 5, gibt er das aus als Losung, als Programm. Siehe, ich mache alles neu, 21, Vers 5, muss dann der große Gott auch noch dahinterher setzen, bitte glaubt mir's doch, ich habe nicht gelogen, ich mache keine falschen Versprechungen, bitte glaubt mir's doch, das ist wirklich gewiss. Und auch hier wieder also, sagt es der Engel in 22, Vers 6, ich kann mir das nur so erklären, diese Dinge, die da stehen, sind so unglaublich wunderbar und großartig, dass Gott es extra noch bekräftigt, das könnt ihr mir glauben. Zuverlässig und gewiss. 22,6 Und der Herr, der Gott, der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Sklaven zu zeigen, was bald, schnell geschehen muss. Und sieh, ich komme schnell, mit Geschwindigkeit, ganz plötzlich. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Ich komme schnell, ganz geschwind, in Klammern, wenn die Zeit da ist. Das verheißt und verspricht der Herr Jesus dreimal im letzten Kapitel der Bibel. Dreimal im letzten Kapitel der Bibel. Die Übersetzung bald ist eigentlich nicht richtig, denn das griechische Tachos und Tachy, das hat was mit Geschwindigkeit zu tun, so wie der Autofahrer ja ein Tachometer am Auto hat, wo er nicht sieht, ob er bald zu Hause ist, sondern die Geschwindigkeit. Also nicht bald, sondern geschwind. Und das verheißt der Herr Jesus im letzten Kapitel der Bibel dreimal. Wollen wir es ihm glauben? Ich komme geschwind. Ich komme geschwind. Er vergleicht es ja auch in Lukas 17 und anderswo mit einem Blitz. Und niemand von uns weiß, wo wird wann jetzt ein Blitz zucken. Und doch wissen wir vorher, wir ahnen, es könnte jetzt was kommen. Das ahnen wir. Warum denn? Als ich mit meiner Frau mich auf Freiburg zubewegte, heute so um 6, halb 7 rum, da sahen wir eine schwarze Wolke. Aha, ah, da könnte ein Gewitter kommen. Also man ahnt schon was. Ist es so in der heutigen Völkerwelt, dass wir den Eindruck haben, Gewitterwolken ballen sich? Da muss nicht erst der Präsident Bush vom Irak reden. Das sehen wir an vielen Phänomenen. Die Gewitterwolken ballen sich, Klimaveränderung, zum Teil sind diese Dinge vom Menschen ja selber mitverursacht, vom sündigen Menschen, der nicht bereit ist, umzukehren, praktisch umzukehren. wirklich auch in der Tat, nicht nur mit schönen Worten. Also die Gewitterwolken ballen sich und dann zuckt plötzlich der Blitz vom Osten zum Westen, sagt der Herr Jesus. Ganz plötzlich ist sein Kommen. Also wenn hier steht, geschwind, dann heißt das nicht bald. Da könnte man natürlich die Frage stellen, ach Herr Jesus, das ist 1900 Jahre her, dass das aufgeschrieben wurde und das nennst du bald. Ja, das heißt nicht bald, das heißt schnell, geschwind. Ja, Herr Jesus, sind wir immer noch nicht zufrieden. Verstehe ich nicht, o Heiland, schnell ist es auch nicht. 1900 Jahre ist nach unserem Empfinden weder bald noch geschwind. Ja, wenn der Termin da ist, der Vater setzt die Termine nach Apostelgeschichte 1. Der Vater ist es, der in seiner Machtbefugnis alle Termine setzt. Und wenn es dann soweit ist und der Vater gibt grünes Licht, dann kommt der Herr Jesus ganz geschwind. Der 11. September steht vor der Tür. Na ja, da wird man in Amerika ein großartiges Gedenken halten, obwohl ich denken musste, was im Zweiten Weltkrieg geschah in Wuppertal und Hamburg, das war im Endergebnis schlimmer. Das war schlimmer. Ja, also das war ein Beispiel dafür, wie plötzlich Dinge kommen können. Ich sitze in Stuttgart im Restaurant, ich habe mir da gerade einen kleinen Salat oder was geholt und lasse mich da nieder zum Essen. An jenem Nachmittag war das, Spätnachmittag des 11. September vor einem Jahr. Und da war ein bisschen vor mir an einem anderen Tisch so kleine Fernseher aufgestellt. Und da sehe ich da so einstürzende Türme oder ein Flugzeug da rein und dann gehe ich zu dem Mann, sagen Sie mal, läuft da ein Krimi? Aber ich sah da an der Unterschrift Pentagon, World Trade Center, Flugzeuge reingerast. Ist das Krimi? Nein, das ist echt. Nein, das ist echt. Und niemand von uns hat es vorausgeahnt. Plötzlich, so kommt der Herr Jesus, plötzlich wie ein Dieb. Nur für uns kommt er nicht unerwartet, oder? Für uns kommt er nicht unerwartet, wir rechnen damit. Und zu seiner Gemeinde kann er allerdings jederzeit kommen. Für den Antichristen kann er ja nicht heute oder morgen kommen, da muss er ja erstmal aufgetreten sein, das ist sonnenklar. Für Israel, für die Welt, für den Antichristen, da liegt noch eine 7-Jahr-Strecke nach der Prophetie in der Endzeit davor. Aber zur Gemeinde, meine ich, kann er jederzeit kommen, seien wir bereit. Und rechnen wir nicht nur mit den plötzlichen, schrecklichen Dingen, sondern auch mit den plötzlichen, herrlichen Dingen. Zurück zu Offenbarung 22, Vers 7. Also dreimal im letzten Kapitel der Bibel bekräftigt der Herr Jesus, ich komme plötzlich und geschwind. Vers 7, Vers 12, Vers 20. Dreimal im letzten Kapitel der Bibel. Das sollte uns auch etwas zu sagen haben. Vers 7, und siehe, ich komme schnell, geschwind, urplötzlich, glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah, und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte, und er spricht zu mir, sieh, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht, Mitsklave und der deiner Brüder, der Propheten und derer, die die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht, und der Unreine verunreinige sich noch, und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich noch. Sieh, ich komme schnell, geschwind, und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum, am Holz des Lebens haben und durch die Tore eingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Holz des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme geschwind. Amen. Komm, Herr Jesus. Und der letzte Vers heißt dann: Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Jetzt können wir den ersten und den letzten Vers der Bibel hoffentlich dann auswendig lernen. Die Gnade. Am Anfang der Schöpfergott, am Ende der gnädige Gott. Ja, noch einige Bemerkungen zu diesen verlesenen Versen. Wenn es da heißt in Vers 11, wer Unrecht tut, der tue noch Unrecht, und der Unreine verunreinige sich noch weiter, und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich noch, dann ist das keine Aufforderung zum Weitersündigen. Das wäre ein falsches Verständnis. Mach nur weiter in deiner Sünde, das ist nicht die Art Gottes. Sondern es ist allerdings eine Aufforderung zu klarer Standortbestimmung. Wo willst du stehen? Mach dir klar, wo du stehst und was du willst. Da hat in der Wuppertaler Studienbibel der Adolf Pohl eine nette kleine Bemerkung gemacht. Das kommt wohl so vom Fußball. Davon verstehe ich nicht so viel, aber das kann ich mir schon vorstellen. Also Adolf Pohl hat geschrieben, räumt das Mittelfeld. Also die Sportler unter uns, die werden das gut verstehen. Ja? Also haltet euch nicht so in der Mitte auf, sondern jetzt geh mal jeder wieder zu seiner Mannschaft. Du gehörst dahin und du gehörst dahin. Begib dich mal in Richtung auf dein Tor und dann sehen wir weiter. Räumt das Mittelfeld. Das ist jetzt für die Christen gemeint. Das ist jetzt für die Gläubigen gemeint. Halt dich nicht so geistig, seelisch, gedanklich mit deinen Interessen so in einer undefinierbaren Grauzone auf. Das heißt nicht, dass wir die Welt verlassen sollen. Das sagt ja Paulus auch mal sehr klar. Sonst müssen wir aus der Welt herausgehen, wenn wir alle Kontakte mit Sündern vermeiden wollten, jedes Gespräch. Das geht ja gar nicht. Aber dass wir uns nicht mischen, wesensmäßig, zieht nicht am fremden Joch mit Ungläubigen, sagt doch Paulus mal sehr ernst. Und da ist schon mancher reingefallen, der meinte, da kann ich ein Schnäppchen machen oder da kann ich was eine gute Gelegenheit machen. Ach ja, machen wir mal den zusammen und auf einmal stellt sich raus, es ist ein Lügner. Also, räumt das Mittelfeld, zeige auch nach außen hin, wo du stehst, zeig das, wo du stehst, das sollte jeder erkennen. Dann kommt der Vers 12, da könnte man ja nun allerdings auch so seine Fragen haben, ach Herr Jesus, muss das sein, sieh, ich komme schnell und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Da könnte mancher denken, ach Herr Jesus, muss das sein? Ich habe mich doch so gefreut, die paulinische Rechtfertigungslehre kennenzulernen. Der Sünder wird gerecht ohne Werke. Das wiederholt, nicht aus Werken. Und ich habe mich so gefreut. Und dann geht's doch wieder nach den Werken. Ach Herr Jesus, gilt denn jetzt das alles nicht mehr, was Paulus gesagt hat, haben diejenigen recht, die uns predigen, auf die Werke kommt es an, zeig mit deinen Werken, dass du ein Christ bist, glaube hin und her, man kann vielerlei glauben, ein Christ muss sich durch die Werke zeigen, dass er Christ ist. Vorsicht, nein, keine Angst. Ich war sehr erfreut, dass ich ein Wort gefunden habe hier in den letzten Versen der Bibel, ein Wort. Und dadurch wurde mir bestätigt, die Rechtfertigungslehre des Paulus, die gilt und die bleibt gültig. Nämlich das eine Wort heißt umsonst, umsonst. Genau wie bei Paulus in Römer 3, da steht auch dieses umsonst. Der Sünder wird gerecht aus Gnaden, umsonst, ohne Werke. Wenn es um Rettung und Rechtfertigung geht, schaut Gott nicht auf unsere Werke. Im Gegenteil, wir sollen nur ja nicht meinen, das Werk auf Golgatha noch durch Eigenleistung ergänzen zu wollen oder zu müssen. Herr Jesus, du bist für mich gestorben, vielen Dank. Und jetzt komme ich hier und habe aber auch was aufzuweisen. Und beides zusammen, das wird dann wohl reichen. So nicht. Dann fällst du aus der Gnade, sagt Paulus, wenn du noch Eigenes hinzufügen willst zu dem vollkommenen Werk auf Golgatha. Er hat's gemacht, nichts musst du hinzufügen. Es ist vollbracht. Wen dürstet, der komme, wer da will. Man muss schon wollen, man kriegt es nicht nachgeworfen oder aufgezwungen. Gott vergewaltigt uns nicht in seiner Liebe, sondern unser Ja ist nötig. Wer will? Und ihr Lieben, im Glaubensleben kommt es letzten Endes nicht an auf unsere Gefühle und nicht einmal auf unsere Erkenntnis, sondern letzten Endes ist entscheidend unsere Willensrichtung. Du kannst viel Erkenntnis haben oder wenig. Das ist nicht das Allerentscheidendste. Was ist deine Willensrichtung? Du kannst dich happy fühlen oder auch ganz anders. Das ist auch nicht entscheidend. Entscheidend ist die Willensrichtung. Deshalb liegen alle die falsch, die meinen, man muss bei den christlichen Stunden und so Gefühle, Gefühle, Gefühle oder Erkenntnis, Erkenntnis. Ja, Erkenntnis ist gut. Ich möchte auch immer mehr hineinwachsen. Und schöne, fromme Gefühle, na ja, nichts dagegen. Aber das macht's letztlich nicht. Wie ist dein Wille ausgerichtet? Letztlich kommt es im Glaubensleben nicht auf Gefühl und nicht mal auf Erkenntnis, sondern auf den Willen an. Ist der in der richtigen Richtung? Und wenn du 100-mal auf die Nase fällst, aber der Wille, Herr, ich will dir doch gefallen, ich will deine Wege gehen, ich will dir zur Ehre leben, ich will das nehmen, was du mir gibst, das will ich im bewussten Glauben ergreifen und dafür danken. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das Heil Gottes gibt es umsonst. Ja, Herr Jesus, warum sprichst du aber dann da oben im 12. Vers von Lohn und Werken? Ja, die Werke sind nicht umsonst, sind nicht gleichgültig. Sowohl nicht bei der Welt, als auch nicht bei uns. Die Welt wird gerichtet nach Werken. Sie kann ja nicht nach Glauben gerichtet werden, den hat sie ja nicht. Sie wird gerichtet nach Werken. Ob wir schauen nach Matthäus 25, das Gericht über die Lebenden, wenn Jesus wiederkommt, die Völkerwelt voneinander geschieden, wie Schafe von den Böcken, was ihr getan habt einem unter den Kriegen, was ihr nicht getan habt, auf das Tun kommt es an, bei den lebenden Völkern. Aber ebenso auch hier in der Offenbarung beim Gericht über alle Toten, nach ihren Werken, Offenbarung 20, 11 bis 15, nach den Werken. Das ist ganz entscheidend. Gott macht schon einen Unterschied, ob einer von den Ungläubigen ein armer, elender, verfolgter Mensch war oder einer, der andere verfolgt hat. Das ist doch ein Unterschied. Und da geht es nach dem Kriterium der Seligpreisungen in Matthäus 5. Glückselig, die reinen Herzen sind, das heißt, die es wenigstens auf richtig meinen Gott gegenüber. Das völlig reine Herz kann ja da noch nicht gemeint sein, das muss ja Gott erstmal vollbringen. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die Barmherzigen gegenüber andere. Barmherzige und Unbarmherzige, die werden bei Gott nicht alles über einen Leisten geschlagen, sondern da wird unterschieden. Um Leben und Tod geht es da bei den Weltmenschen, das heißt um Eingang in das Reich oder draußen bleiben. Also sowohl beim Gericht über die Lebenden als auch über die Toten geht es um die Werke. Da schaut Gott sehr genau hin und das sehen wir doch schon beim reichen Mann und armen Lazarus. Die kommen an ganz verschiedene Plätze, verfolgt, elend, arm, hungerleidend oder aber einer kaltherziger Genießer. Das sind die Unterschiede in der Welt. Wir wollen bitte nicht den Fehler machen, dass wir sagen, alle, die nicht gläubig sind, die Ungläubigen kommen alle in die Hölle, Punkt, fertig. Da differenziert Gott. Ja, die Werke sind wichtig für die Welt und bei uns sind die Werke auch nicht gleichgültig. Da gibt es auch ein Gericht über unsere Werke vor dem Preisrichterstuhl des Christus. 1. Korinther 3, 11 bis 15 kann man das ja sehr genau nachlesen. Im Feuer jenes Tages wird alles offenbar. Gold, Silber, edle Steine oder Holz, Heu, Stoppeln, Stroh. Brennbar oder nicht brennbar, ist es beständig vor den Augen Gottes. Aber da geht es nicht um Rettung oder Verlorengehen, da geht es nicht um Himmel oder Feuersee, sondern da geht es darum, was haben wir gebaut? Und dann wird man Lohn allerdings bekommen. Lohn, Lob, Preis gibt es bei Gott. Oder aber eben nicht, Beschämung. Doch im schlimmsten Fall wird ein solcher gerettet, doch so wie durch Feuer. 1. Korinther 3. Also die Werke spielen eine große Rolle. Aber nicht bei der Rettung, nicht bei dem Heil, das bekommen wir umsonst. Und für dieses Wort bin ich besonders dankbar. Umsonst. Und dann Vers 15, da ist die Rede von dem Draußen. Und da sagt Langenberg mit Recht, das ist kein Beweis, das ist eine Ermahnung für die Gegenwart, kein Beweis für einen ewigen Dualismus, Spaltung. etwas Doppeltes, eine Zweiteilung, eine ewige Zweiteilung, als ob es noch auf der neuen Erde ein Draußen und ein Drinnen gäbe. Die hier genannten 6 bösen Charaktere sind für den Feuersee bestimmt, 21 Vers 8, und dieser existiert auf der neuen Erde nicht mehr. Ein kühnes Wort. Drinnen und draußen. Karl Geyer hat es ein bisschen anders gesagt als Langenberg, aber im Ziel sind sich die Brüder völlig einig. Langenberg sagt, ein Drinnen und draußen gibt es da nicht mehr, doch das gibt es zunächst schon noch. Und Bruder Geyer sagt mit Recht, da sind welche noch draußen. Denn wenn wir uns das neue Jerusalem als Stadt vorstellen mit einer Mauer, dann ist man entweder drin oder außerhalb, noch draußen. Draußen sind die Zauberer und die Hunde und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Sie sind durch das Gericht des Feuersees hindurchgegangen, das alles geschöpfliche Wesen an ihnen verzehrte. Also, der Feuersee hat ausgedient, hat sein Werk getan. Ja, da kann ich mir jetzt vorstellen, wenn ich irgendwo anders sprechen würde, dann kämen da gleich schon Proteste. Dann würden da Leute sagen, du, das musst du mir erstmal beweisen. Und ich verstehe das gut. Ich verstehe das gut, wenn da nicht jeder mitgeht, bin ich gar nicht böse. Bei der Aussage, der Feuersee existiert nicht mehr oder hat seinen Dienst getan, es ist jedenfalls nicht mehr drin, niemand mehr drin, der da Pein erleidet. Ja, könnte mir jemand sagen, bitteschön, das musst du mir mal beweisen, wo steht im letzten Kapitel der Bibel und dann kommen sie alle wieder aus dem Feuersee heraus, das steht da nicht, gebe ich zu. Aber ich halte zweierlei dagegen. Erstens, Paulus schaut weiter als Johannes. Paulus ist der größte Prophet mit der weitesten Schau. Und was er in 1. Korinther 15, 22 bis 28 gesagt hat, geht über das noch hinaus, was Johannes am Schluss der Offenbarung sagt. Aber dann noch ein zweiter Gegenbeweis. Da haben wir vorhin gelesen, in 21 Vers 4, der Tod wird nicht mehr sein. Der Feuersee trägt auch Todescharakter. Der Feuersee wird genannt zweiter Tod. Der Tod wird nicht mehr sein. Offenbarung 21, Vers 4. Und das sagt uns Paulus noch auf andere Art, nämlich in 1. Korinther 15. Auf ganz wunderbare Art wird es von Paulus bestätigt und dann noch weitergeführt. 1. Korinther 15, 26. Also das ist für mich eine der wunderbarsten Stellen im ganzen Neuen Testament. Dürfen Sie ruhig mal auswendig lernen. 1. Korinther 15, 26. Da steht nämlich, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Als letzter Feind wird der Tod entmachtet. Entmachtet. Der hat keine Gewalt und keine Macht mehr. Der hat nichts mehr, was ihm gehört. Seinerzeit hat der Professor Ernst Ferdinand Ströder, 1846 bis 1922 lebte er, ich habe ihn nicht gekannt, lebend, nur aus seinen Schriften. Also Ströder hat in einem Buch das Evangelium von der Allversöhnung in Christus, das hat man wieder neu aufgelegt, Ströder hat in diesem Buch auf 21 Seiten den Beweis geführt, wenn der Tod entmachtet ist, wenn der Tod nicht mehr ist, dann kann sich das nicht nur auf den ersten Tod beziehen, sondern muss sich auch auf den zweiten Tod beziehen. Dann können wir uns vorstellen, dass Gott die Menschen alle aus dem ersten Tod wieder herausholt, aus den Gräbern, wo sie sind. Gott bringt sie alle wieder zurück, auch wenn die Asche zerstreut ist in alle Winde. Gott bringt sie alle zurück. Aber das tut er nur, damit er dann alle, die sich nicht bekehrt haben oder gute Werke taten, einem schrecklicheren zweiten Tod in den Rachen wirft. Stimmt dann so ein Gottesbild? Haben wir so ein Bild von dem Gott der Liebe, dass er die Menschen auferstehen lässt, um sie einem schrecklicheren zweiten Tod zu übergeben? Dann wäre es ja besser, er ließe sie aus dem ersten Tod erst gar nicht herauskommen. Das kann nicht gemeint sein. Und das sagt Ströder sehr klar, auf 21 Seiten hat er den Beweis geführt in dem wieder aufgelegten Buch, das Evangelium von der Allversöhnung in Christus, zuerst erschienen in Chemnitz 1915. Da gab es noch keine DDR in Chemnitz, also vor sehr vielen, vielen Jahren, aber das ist heute genauso gültig, was er da geschrieben hat, wie damals. Wenn es um so eine Frage geht, spielen ein paar Jahrzehnte überhaupt keine Rolle. Und ich bin der festen Meinung, da ist alles Todeswesen am Ende beseitigt und besiegt. Alles Todeswesen. Aber der Weg führt durch Gerichte. Der Weg führt durch Gerichte. Ja, ich fand eine Schweizer Auslegung über den Schluss der Offenbarung. Und die Schweizer merken manchmal was, was die Deutschen nicht so merken, haben manchmal interessante Gedanken. Und zu Vers 17 bis 19. 17 bis 19, da hat ein Schweizer Autor also geschrieben, Charles Brütsch, man könnte durch die unvermuteten Spitzkehren des Textes verwirrt werden. Kaum war die herzlichste Einladung ergangen, so erfolgt eine Drohung von äußerster Schärfe. Morgen komme ich ja nach Basel, da werde ich den lieben Bruder wohl wiedersehen, der mir seinerzeit erklärt hat auf der langen Steinbacher Höhe, was mit diesen Spitzkehren gemeint ist. Das sei nämlich ein Ausdruck nicht vom Autoverkehr auf Serpentinen, sondern vom Skilaufen komme der Begriff her, sagte mir der Bruder in Basel. Also morgen bin ich am Basel, an Vormittag und Nachmittag. Kommen Sie lieber nicht am Vormittag, da habe ich das gleiche Thema. Ob Sie am Nachmittag kommen, sei jedem freigestellt. Also, kaum ergeht die herzlichste Einladung. Ja, man könnte wirklich da erstaunt sein, wie da, ich sagte ja schon, die Sprecher wechseln häufig, es geht hin und her in diesen letzten Versen. Kaum heißt es, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst, eine liebevolle Einladung. Gleich darauf kommt dann die Drohung, wehe, wer was zu dem Buch hinzutut oder wegnimmt. Man soll auch nicht zur Bibel überhaupt etwas dazu tun oder etwas wegnehmen. Die volle Gültigkeit der Aussagen der Offenbarung darf nicht beschädigt werden. Und das gilt ja für die ganze Bibel ebenso wenig, dürfen menschliche Lehrer die gleiche göttliche Autorität für sich in Anspruch nehmen. Ich komme schnell, neue Welt Gottes. Das letzte Wort aber in der Bibel hat die Gnade. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Das, worauf wir uns letztlich stützen wollen und woran wir festhalten wollen, das ist seine Gnade. Durch die wurden wir errettet, in der dürfen wir stehen, aus der dürfen wir leben, aus der dürfen wir schöpfen. Seine Gnade ist überströmend gegen uns, 2. Korinther 9, Vers 8. Und die genügt völlig, die reicht aus für jeden von uns und für alle möglichen Lebenssituationen. Die Gnade sei mit allen. Amen.